So, dann wollen wir mit unserer letzten Einheit im Rahmen dieses Tagesseminars beginnen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das dürfen, aus Dankbarkeit über dem, was du für uns getan hast, uns dir unser Leben zur Verfügung stellen. Versuchen, in deinen Spuren zu gehen, Herr. Was ist das für ein Vorrecht? Und dass du uns dazu deinen Geist gegeben hast und da gib uns Gnade, dass wir Hörende und dann auch Gehorchende sind. Wir danken dir jetzt für diese Stunde, die du uns schenkst. Wir danken dir für den ganzen Tag mit all dem, was du uns schon geschenkt hast. Wir bitten dich noch einmal um Gnade, um die Spannkraft, das, was unser Bruder uns zu sagen hat, dass wir das in der rechten Weise aufnehmen können, dass wir es jetzt nicht nur gehört haben, sondern dass es dann mit uns geht und unser Leben ein Stück weit davon geprägt und gestaltet wird, zu deiner Ehre. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.
Letztes Stündlein hat geschlagen. Ich habe noch zwei Überschriften für diese letzte Einheit. Das eine wird Sukkot sein, das große Erntedankfest oder das Fest der Lese. 2. Mose 23, Vers 16b steht das. Diese drei großen Jahresfeste Israels, die haben mehrere Bedeutungsebenen. Zum einen sind sie heilsgeschichtlich bestimmt. Pessach, Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Shavuot, der Bundesschluss am Sinai. Sukkot, die Wüstenwanderung. Für uns im Neuen Testament natürlich die geistliche Bedeutung. Pessach, das ist Leiden, Tod, Auferstehung Jesu Christi. Shavuot, das Kommen des Heiligen Geistes und die Geburtsstunde der Gemeinde. Sukkot ist dann der Blick nach oben, nach vorne, diese ganz große Hoffnung der Erwartung der Wiederkunft Jesu. Und alle drei Feste haben auch eine Bedeutung im landwirtschaftlichen Jahreszyklus Israels. Im Grunde waren ja alle drei Feste Erntedankfeste. Pessach hatte als Erstlingsfrucht die ersten Getreideschößlinge, die den Boden durchbrochen haben, die erste Gerste. Pfingsten, Shavuot, die Getreideernte ist mit der Weizenernte zunächst abgeschlossen. Und dann Sukkot ist das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn dann der Gesamtertrag der Arbeit eingesammelt ist vom Felde. Also das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, 2. Mose 23, 16. Die Laubhütte war entsprechend natürlich geschmückt, nicht ganz so wie ein Altar bei uns in manchen Kirchen im Bereich der Kanzel dann zum Erntedank, aber doch mit Früchten, die man mit dankbaren Herzen aus Gottes Hand empfangen hatte. Man wusste immer, die Erde ist des Herrn und was er nicht gibt, habt er nicht und wir schaffen nichts, was er nicht wachsen lässt. Und da gibt es eine kleine Zeremonie, die während der Festwoche jeden Tag durchgeführt wird. Ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen von den schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubhütten und Bachweiden, von Laubbäumen, Bachweiden und sieben Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott. Also Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel, Zweige von Laubbäumen, Bachweiden und dann sieben Tage fröhlich sein. Diese vier Arten, die man da hatte, die werden zu einem Bündel zusammengebunden. Und wie die Juden nun einmal gründlich sind, haben sie auch ganz genau festgelegt, was da in diesen Feststrauß hineingehört. Er wird Lulav genannt übrigens. Wahrscheinlich kommt das Jiddische aus dem Jiddischen, wenn bei uns von einem Lulatsch redet, dann ist das halt so ein langer Kerl da. Da gehört eine Zitrusfrucht dazu, Etrog, Palmzweig, Myrtenzweig und ein Weidenzweig. Vier Pflanzenarten, die symbolisch die ganze Pflanzenwelt repräsentieren sollten. Und nach dem Palmzweig nannte man es halt Lulav. Manche sagen auch, dass mit diesen vier Pflanzen da verschiedene menschliche Charaktere und Temperamente verbunden sind und die dann in Gemeinschaft zusammengebunden sind, möglich, ja. Und dann beim Morgengebet, noch vor dem Frühstück, wird dann in den Tagen des Laubhüttenfests eine kleine Zeremonie durchgeführt. Da wird dieser Strauß geschüttelt in 6 verschiedene Richtungen. Die 4 Himmelsrichtungen und nach oben und nach unten. Man brachte damit zum Ausdruck, Gott ist König, Herrscher über die ganze Welt, alle 4 Winde, alle 4 Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen, aber auch über Himmel und Erde, oben, unten, sichtbare und unsichtbare Welt. Psalm 24,1 sagt uns, die Erde ist des Herrn. Nach dem Schütteln dieser Lulav werden die Hallel-Psalmen gebetet. Das sind die Psalmen 113 bis 118, übrigens alles noch vor dem Frühstück. Mit diesen Psalmen und mit dem Schütteln des Lulav, da wird proklamiert die Königsherrschaft Gottes über die ganze Welt. Im alten Israel ging es dann allerdings noch weiter. Aus 4. Mose 29, 12 und die folgenden erfahren wir, 70 Stiere werden geopfert, Gott dargebracht. Sie stehen für die Nationen der Völkertafel in 1. Mose 10. Also wir reden von Ernte und hier deutet sich schon etwas an. Eine große Ernte soll noch eingebracht werden. Es soll noch etwas Gott ganz dargebracht werden. Am ersten Tag sollen 13 Stiere geopfert werden, dann 12, dann 11, dann 10, dann 9, dann 8, dann 7. Am achten Tag kommt dann noch einmal ein Tier dazu. Aber es sind 70 Stiere, die das Fest selbst bestimmen. Junge Stiere, die sollen zusammen mit den anderen Opfern als Brandopfer dargebracht werden, als Feueropfer des lieblichen Geruchs. 4. Mose 29, 13. Wie gesagt, 70 ist die Zahl in der Heiligen Schrift, die für die Völkertafel steht, für die Völkerzahl, Symbolzahl der Völker dieser Welt. Und damit es schon in der allerersten Anordnung für das Laubhüttenfest aus der Zeit des Mose ist ganz, ganz tiefe angedeutet, dass dann in der wirklich großen Lese am Ausgang des Jahres, der großen Ernte in der letzten Zeit der Heilsgeschichte, eine Wirklichkeit sein wird, die Völker kehren heim. Völker werden zu Gott gebracht. In der letzten Zeit der Heilsgeschichte werden sie zur Gänze eingebracht. Das Brandopfer, die Hingabe, die nur als Antwort auf geschehene Erlösung gesehen werden kann, gehören jetzt Gott, sind zu ihm heimgekehrt. Brandopfer ist ein Ganzopfer, dass man sich ganz an Gott abgibt. Und wenn das Tier ganz verbrannt wird, dann ist es ein lieblicher Geruch für den Herrn, der steigt auf zu dem Herrn, ein Opfer, das Gott ganz und gar wohlgefällig ist und ihm Ehre bringt. In Offenbarung, da sind wir diese Woche gewesen auch, lesen wir in Kapitel 7, die Verse 9 bis 12, von diesem letzten großen Laubhüttenfest, an dem alles in Erfüllung geht, worauf die anderen nur hingedeutet haben. Wir haben gehört von dieser unzählbaren Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Mit Palmzweigen in den Händen stehen sie vor dem Thron Gottes. Sie erkennen Gott als König an, dem sie ihr Heil verdanken. Es ist ein Wohlgeruch für Gott. Das heißt, das Laubhüttenfest ist nicht nur Israels alljährliches großes Erntedankfest. Es ist eigentlich vom tiefsten, innersten Wesen her auch eine Art Missionsfest. Es blickt voraus auf den Tag, wo die letzte große Ernte zur Gänze eingebracht ist. Und Gott nicht nur von einer kleinen, überschaubaren Zahl an Menschen gepriesen und gefeiert wird, sondern in einer unüberschaubaren Größe und Vielfalt von Sprachen und kulturellen Ausdrucksformen. Darum ist es ein sehr fröhliches und sehr buntes Fest, weil die ganze Fülle und Vielfalt und Buntheit da zum Ausdruck kommt. Dann spielt noch etwas eine Rolle, und das steht unter dem Titel meinetwegen Mission und die Laubhütte. Gefeiert wird in der Laubhütte. Und in dieser Laubhütte werden die ganze Woche über Gäste eingeladen. Ja, alles hat so diese Missionssprache, das Einladende und festlich bewirtet. Allerdings nicht nur Gäste, die sich am nächsten Tag dann mit einer Gegeneinladung revanchieren können. Nicht? Also bei uns in Österreich heißt es ja, wenn man jemanden eingeladen hat, zum Abschied sagt man, ich werde mich schon nur revanchieren. Nein, es werden hier die eingeladen, die sonst dieses Fest nicht so richtig feiern könnten. Arme kommen, Einsame, Obdachlose, Witwen und Waisen und Fremdlinge. Alle sollen mitfeiern können, und hier wird der Segen Gottes ganz bewusst mit denen geteilt, die sonst außen vor gewesen wären. Aber dann hat man auch noch als Brauch, dass 7 ganz besondere Gäste bei diesem Fest gegenwärtig sind, allerdings nur imaginär. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Aaron und David. Jeden Tag steht einer von ihnen im Mittelpunkt, als unsichtbarer Ehrengast sozusagen. Und jeder dieser Ehrengäste hat seine Geschichte zu erzählen. Und wenn man die Namen sieht, dann weiß man, es ist immer eine Geschichte von Wanderschaft. Eine Geschichte von Unterwegssein, von Leben in der Hütte oder in einem Zelt. Geschichte von Leuten, die auf das Ziel, das Zugehen, das unendlich weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Aber auch Leute mit einer großen missionarischen Perspektive. Ich nehme nur, weil es einfach ist, Abraham gerne als Beispiel. Der große Wanderer, wenn du so möchtest. Der Mann, der getan hat, was eigentlich nicht normal ist. Das Gegenteil von dem, was man so tut. Nicht? Die meisten Menschen ziehen vom Land in die Stadt oder aus der Innenstadt hinaus in die nobleren Vororte. Urbanisierung, der Zug dorthin, wo man wirtschaftlich bessere Chancen hat, wo kulturell mehr los ist. In Abraham haben wir einen Ehrengast bei der Hütte in uns, mit uns, der eindeutig gegen den Strom geschwommen ist. Nein, er hat nicht getan, was man ebenso tut. Das genaue Gegenteil. Er gibt das Leben auf in der hochzivilisierten Stadt Ur, dann Haran, um Nomade zu werden. In Hütten und Zelten zu leben. Nicht aus Abenteuerlust, Freude am Camping. Er ist um die Zeit ja immerhin schon 75 Jahre alt. Und wenn Menschen heute in dem Alter campen gehen, ich kenne das auch, ich weiß von genügend Pensionisten, die sagen so, ha, endlich raus aus der Maloche, ihr findet mich nur noch im Wohnmobil wieder, ne? Bei Abraham war es wirklich noch ein bisschen einfacher. Nein, Abraham ist jemand, der geht und loszieht, weil Gott ihn ruft. Geh, sagt Gott, ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Übrigens, ich stelle mir vor, dass es ein sehr eindrücklicher, machtvoller Ruf ist. Wenn du die Berufung anschaust in Genesis 12, das sind so gerade mal 3 Verse, ne? Was müssen wir oft Leuten zureden wie am kranken Ross, bis sie sich endlich bequemen, zu Christus zu kommen, aufmachen und zu ihm zu gehen. Bei Abraham hat ein kurzer, klarer, markanter Spruch genügt. Und in Abraham malt Gott seinem Volk auch für alle Zeiten vor Augen, was es heißt, von ihm in diese Welt geschickt zu sein, als Missionar. Von Gott gesegnet sein, um ein Segen zu werden für alle Völker dieser Welt. Das Leben und das Ziel nicht in der eigenen Hand zu haben, sondern auf Gottes Führung, Schutz und Segen angewiesen zu sein, von Gott geschickt werden können zu Menschen, von denen ich lange gar nicht wusste, dass es die gibt. Menschen, die wie Abraham bereit sind, sich Gott ganz anzuvertrauen, Gott über ihr Leben wirklich verfügen lassen, sich nicht festkrallen. Und wenn ihr die Genesis lest, dann merkt ihr, er zieht einfach immer wieder weiter. Und du hast in der Genesis so eine schöne Wegkarte auch, dass Abraham, Sichem, Bethel, Hebron, Beersheba, Moria, ein Mann immer wieder mit Gott unterwegs, immer wieder im Aufbruch, nicht festgekrallt an einem bestimmten Ort und auch nicht sein Leben krampfhaft festhalten, in der eigenen Hand haben. Solche Menschen braucht Gott für das Einbringen seiner großen Ernte. Menschen, die verstanden haben, dieses Leben ist Sukkot, Durchgangsstation. Menschen, die begriffen haben, dass das Leben hier nur ein Vorgeschmack und was die eigentlich bleibende Wirklichkeit ist. Im Hebräerbrief heißt es von Abraham, durch den Glauben wurde er gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Aber es gefällt mir immer. Abraham hat nicht gesagt, die Kinder sollen sie mal besser haben. Ich kann euch auch nur ein Zelt bieten, mehr ist es nicht. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So lesen wir es in Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Er lebt in einer Sukka, in einem Zelt. Die bleibende Stadt, die kommt erst. Die bleibende Stadt ist nicht Ur oder Haran, sondern Gott ist der Baumeister und er baut eine andere, schöne, neue, große Stadt. Ich möchte es beim Abraham noch an einer Stelle ein bisschen verdeutlichen. Entschuldigung. Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche oder Terebinte More. Es wohnten aber zu der Zeit Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Zunächst einmal ganz einfach und klar. Die Begegnung Abrahams mit Gott hängt zusammen mit einer Bewegung, die er in seinem Namen geht. Gott erschien. Und dann baut er ihm einen Altar. Dort, Sichem. Und wenn man sich die Umgebung anschaut, in der Abraham seinen Altar gebaut hat, dann ist die Stätte, die hier erwähnt ist, Makom, eine Kultstätte der Kanaaniter. Lag außerhalb der Siedlung bei einem Terebintenhain. Und dieser Hain More ist hochinteressant, denn More bedeutet Lehrer. Also ein Baum oder Bäume, die Lehrer sind. Unter diesen Bäumen ließen sich die Seher nieder, die Gottesmänner, die Orakel verkündigt haben. Dieser Hain, diese Bäume, konnten übrigens bis 15 Meter hoch werden, das ist kanaanitische Kultstätte. Da haben Menschen die Seher aufgesucht oder die Seher haben den Menschen ihre Wahrheit über Gott verkündigt. Aus dem Rauschen der Zweige verkündigt der Seher die Ratschlüsse der Gottheit, sagt die Zukunft an und so weiter. Habt ihr das Bild, das Setting? Da mittendrin baut Abraham einen Altar. Zwar dem Herrn, der ihm erschienen war. Da kommt dieser Fremdling und mitten in einer heidnischen Kultstätte setzt er seinen Altar hin. Mitten in seinem Umfeld, das, so würden wir heute sagen, esoterisch, magisch, okkult oder dämonisch aufgeladen ist, mitten in dem Umfeld, wo andere Götter, Geister und Mächte angebetet wurden, da mitten drinnen baut Abraham einen Altar für den Gott, der ihm erschienen war. Das ist ein ziemliches Wagnis, gewaltiges Risiko. Dieser Fremdling, der kein Landrecht und nichts hat, ein Zugraster. Nein, Abraham war eben nicht ein Nomade, der herumgezogen ist. Bei ihm darf man von Anfang an auch immer Sendung mitbedenken. Er ist ein Wanderer, er ist ein Fremdling, aber er ist auch und vor allem ein Bote. Und die Zusagen des Segens, wo Gott ihm sagt, dass er etwas aus ihm macht, dass er ihn groß macht und dass durch ihn Segen für die Welt kommt und ich schütze dich auch und alle, die dir fluchen, die stehen auch unter meinem Fluch. Der Segen, der ihm versprochen wird, das war ihm nicht nur privat. Der Segen Abrahams war nicht bloß persönlich für das eigene kleine Leben. Als Gott den Abraham herausgerufen hat, ihm seine Zusagen macht, schickt ihn auf eine Wanderung, führt ihn zu den Menschen, lässt sich immer wieder nieder, hält inne, um dort dem Herrn, den Gott, den er kennt und der ihm erschienen ist, Altäre zu bauen. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, wenn wir lesen, er rief den Namen des Herrn an, dann waren es eben nicht nur diese Anrufungen, wo er sagt, Gott, ich brauche dich, Gott, du musst mich segnen, Gott, du musst mich schützen, Gott, irgendeine Ernte oder meine Herden. Nein, die Anrufung, da drehte es sich nicht einfach nur um sein persönliches Leben. Bei diesen Anrufungen, und das hebräische Kara kann anders auch übersetzt werden, und in der Luther 1912 habe ich es immer wieder gefunden, er hat den Namen des Herrn ausgerufen. Er war ein Verkündiger, er war ein Sprecher Gottes. Und hat mit dem Bauen dieser Altäre und mit Wort Gott in irgendeiner Weise bekannt gemacht. Also für mich unwahrscheinlich. Dieses Setting, tief von Heidentum, vielleicht auch Magie, durchdrängt, da setzt einen Altar hin und ein Altar muss er sich schon erklären. Nicht? Wer bist denn du? Ja, ich bin Abraham. Wo kommst du her? Ja, irgendwo da Haran. Was machst denn du hier? Ja, ich baue gerade einen Altar. Ja, für welchen Gott denn du? Das ist eine Steilvorlage für Mission. Muss sich erklären, muss klar machen. Und wie gesagt, er ruft den Namen des Herrn nicht nur an, weil er ihn braucht, sondern er ruft den Namen des Herrn aus. Da sind wir also ein Wanderer, Fremdling, Pilger, Prediger, und von Gott gebraucht als Segen für diese Welt. Einer, der zu Völkern geschickt wird. Einer, der den ersten Beitrag leistet, dass irgendwann einmal die Völkerwelt zu Gott heimkehren kann. Und so ist Sukkot tatsächlich auch so ein Fest des Einbringens der großen Ernte. Also ein Erntedankfest, das Fest der Lese am Ausgang des Jahres. 70 Stiere, die dargebracht werden, die stehen für die Völkerwelt. Und dann Leute, die Gott losschicken kann, damit sie die Botschaft ausrichten und die als Wanderer umherziehen und nirgendwo sich endgültig niederlassen, sondern unterwegs sind für Gott. Und Leute, die dann den Namen Gottes nicht nur anrufen, weil sie Gott brauchen, sondern die den Namen Gottes ausrufen, weil andere ihn brauchen. Ein paar Schlussgedanken zu einem sechsten Thema. Begegnet uns im Psalm 126, wo wir lesen, die mit Tränen sehen, kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Also Sukkot, das ist das Fest, das am meisten daran erinnert, dass die große Ernte noch eingebracht werden will. Nein, in diesem Fest feiert man sich nicht nur selber, ist nicht nur dankbar, sondern dieses Fest ist immer wieder dieser Impuls, der Anstoff. Es sind noch welche draußen, es sind noch welche nicht herzugebracht worden, es sind noch welche, die das Heil nicht haben, das Evangelium nicht kennen. Geht. Letzter Punkt, Mission und der Blick durch das Dach der Laubhütte. Psalm 126, noch einmal zwei Verse, die für solche Menschen, die unterwegs sind, für solche Menschen, die nicht rumhocken und die sich nicht nur versammeln, sondern die sich auch senden lassen und die nicht zur Sackgasse des Evangeliums werden wollen, nicht zu Endverbrauchern der Gnaden Gottes, sondern die bereit sind, sein Kanal zu werden, durch die das Leben und das Wasser Gottes in die Welt fließen kann und Wüsten wieder fruchtbar werden. In diesem Psalm Trostworte, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Und wenn du sie befragst, wie gesagt, dann hat jeder, auch diese Ehrengäste in der Sukka, aber viele andere Leute, auch ihre eigene Tränengeschichte zu erzählen. Und vieles an Aussehen heute geschieht auch unter viel Tränen. Während wir hier fröhlich, fromm und frei beieinander sitzen, da wird anderswo die Saat des Evangeliums unter unglaublich schweren Bedingungen ausgesät. Pastoren, die in Gebieten, die von Taliban kontrolliert sind, die dort arbeiten, Gemeinden gründen und leiten, die aus 30, 40 Ex-Muslimen bestehen. Das Risiko ist enorm, jederzeit kann die Geschichte auffliegen. Aber dort gibt es gerade suchende Muslime, die am Islam irre geworden sind, ernüchtert geworden sind, an der ganzen Doppelbödigkeit, auch die dort mitschwingt. Und dann hat man ihnen das Angebot gemacht und sie sind zu Christus gekommen. Wir haben in Pakistan, weiß man, in vielen Städten, da gibt es diese Rooftop-Churches. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Da treffen sich auf den Dächern großer Häuser zum Teil hunderte Frauen. Während die Männer auf Arbeit sind, kommen die Frauen zusammen und leben dort Gemeinde. Dürfen nicht entdeckt werden. Was die Männer wissen, keine Ahnung. Aber in Gefahr, unter Not, unter Druck, unter Tränen. Oder in Eritrea, ein Missionar, der sich im Hochsicherheitsgefängnis von Maisirwa befindet. Er wird als sehr gefährlich eingestuft, denn er hat mit anderen Häftlingen über seinen Glauben gesprochen und viele haben sich bekehrt. Dann hat man ihm die Haftbedingungen verschlechtert. Seine Familie hat keine Erlaubnis erhalten, ihn zu besuchen. Macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Und die Frage natürlich, warum tut ihr euch das an? Warum macht ihr das? Warum arbeiten als Pastor in Taliban-besetztem Gebiet? Warum schweigt dieser eritreische Gefängnisevangelist nicht einfach? Warum? Aus einem Grund, weil sie wissen, wir werden eines Tages ernten mit Freuden. Haben Größeres gesehen. Nach der Saat kommt irgendwann der Tag der Ernte. Denn es geht auf und Menschen finden zu Christus, nach Hause, zu Gott als ihrem Vater. Und wenn das der Fall sein wird, dann feiert der Himmel eine Party, so wie man es bei Lukas 15 kennt, nicht? Aus Freude über einen einzigen Sünder, der Buße getan hat, und freuen dürfen sich dann auch alle, die heimgekommen sind und die, die ihnen heimgeholfen haben. Die, die sich haben rufen lassen, die gerufen haben, die irgendwie unterstützend mitgemacht haben, irgendwie dabei gewesen sind, sei es durch Gebet, sei es durch Gaben oder sei es, dass sie selbst gegangen sind. Irgendwie mit Hand angelegt haben, dass Leute umkehren. Ich sage es nur von mir, nicht weil ich mich so toll finde, aber eine Sache, auf die freue ich mich im Himmel ganz besonders. Ich habe seit, weiß nicht, über 20 Jahren haben wir so Patenschaften in Indien. Und meine Güte, du, für ein Bettel von Geld, also wirklich für ganz wenig Geld, ist es möglich, Kinderpatenschaft zu übernehmen, dass diese Kinder in eine Schule kommen oder dass sie Gehbehelfe bekommen, weil sie Polio geschädigt sind, oder dass Mädchen in ein Mädchenhaus kommen, dass man anbietet, dass Mädchen nicht ausgesetzt und weggeschmissen werden. In Indien sind Mädchen ein Problem. Die werden richtig teuer, wenn du sie verheiraten willst. Dann sagt man, in Indien ganz vieles auch einfach entweder abgetrieben oder weggegeben. Es fehlen in diesem Eck, in dieser ostasiatischen Welt über 160 Millionen Frauen. Versteht ihr? Da ist kein Wunder, dass dann die Männer irgendwann crazy werden. Ich entschuldige nichts, sowieso nicht. Und dann haben wir so eine kleine Arbeit, wo solche Mädchen aufgenommen werden, dass man sagt, also gebt sie uns, bevor ihr sie tötet. Oder die Kinder und Mädchen, die von AIDS affected families kommen, also von Familien, wo AIDS eingeschlagen hat, aber nicht selber infiziert sind. Und. Um die kann man sich kümmern, denen kann man helfen, denn es geht nicht nur um das Humanitäre. Es geht nicht nur um das, dass man sagt, ja, wir sorgen dafür, dass sie ein besseres Leben haben, eine Ausbildung, Schule. Es sind wunderbare Gelegenheiten, immer wieder das Evangelium zu verkündigen, immer wieder das Evangelium klarzumachen. Und viele kommen zum Glauben. Und viele werden zu den eigentlichen Stützen ihrer Familien dann. Denn das, was sie in der Schule gelernt haben, das ermöglicht ihnen auch als Ausbildung dann ein anderes Leben in diesen oft ärmsten Gegenden der Welt. Und man kann dabei sein, ob man hingeht, ob man betet oder gibt. Und so darf man das erleben. Die mit Tränen sehen, kommen mit Freuden, bringen ihre Gaben. Das ist ein Tag. Das letzte große Fest der Ernte am Ausgang des Jahres, wo wir alle mit unseren Gaben kommen und vor unseren Herrn treten, sie ihm bringen. Menschen, in deren Leben wir in irgendeiner Form beteiligt waren, ob durch Zeugnis oder Gebete, Unterstützung, was für ein Freudentag. Und jede Gabe mehr bringt nicht nur ihm mehr Freude, sondern erfüllt dich ja auch. Ich muss lachen, ein Freund von mir hat in einer Ecke bei uns so eine junge Erwachsenenarbeit gemacht und dann haben sie auch irgendwann begriffen, wir müssen wieder mal rausgehen zu den Leuten und auf die Straße gehen und mit Leuten reden und haben es gemacht und dann ist es tatsächlich denen auch so passiert, dass sie in diesen Straßeneinsätzen erlebt haben, dass Leute vom Fleck weg entweder massiv interessiert waren, dass sie zum nächsten offenen Abend gekommen sind oder der eine oder andere sogar gesagt hat, ja, dann werde ich Christ. Du, die glühenden roten Ohren vor Freude. Und dann haben sie fröhlich weitergemacht, denn wer einmal Blut geleckt hat und diese Freude erlebt hat, was es heißt, jemanden zum Glauben zu führen, den hältst du nicht mehr so ohne weiteres auf. Aber es braucht halt diesen Ruck, dass man geht, dass man sich aus seiner Ziegelhaus aufmacht und bereit ist, in der Zucker zu leben, auf Wanderschaft zu sein, unterwegs zu sein und sich nicht ständig zu fragen, und wer gießt meine Blümchen? Gaben, die wir bringen, helfen denen, die wir gebracht haben, ehren Gott und erfreuen unser Herz und erfüllen uns mit Dankbarkeit. Ja, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten, sie gehen hin und weinen, streuen den Samen, kommen und bringen mit Freuden ihre Gaben. Und wenn du die Leute in den schwierigen Verhältnissen fragst, ist es das wert, sagen sie, ja, auf jeden Fall. Denn sie haben auch gelernt, in diesem Dienst den Blick durch das Dach hindurch. Mehr zu sehen als nur das Vordergründige. In den Himmel zu sehen. Zu sehen, was Gott das Leben machen kann. Über den Horizont hinauszuschauen. Was haben wir für eine Menge an schmutzigen und halb verhungerten, klebstoffschnüffelnden Straßenkindern, um die wir uns im Sudan kümmern. Siehst du, was aus denen wird, ja? Wenn die 5, 6 Jahre dann im Boys Home sind oder im Girls Home sind, dann sind sie ausgebildet, haben das Evangelium angenommen und sind die einzigen, wie gesagt, die oft ihre Familien ernähren und durchbringen können, nachdem sie selbst von diesen Familien weggeschickt wurden. Die Straßenkinder kommen ja oft aus christlichen Familien, die geflohen sind und sagen, du, bitte geh, es reicht nicht mehr. Ja, und dann kann man auf die Plätze gehen und schauen, bei wem lohnt sich's, bei wem zahlt sich's aus, wen kann man aufnehmen. Und so oft ist es eine schöne Erfolgsstory. Menschen, die sich dann sogar als Evangelisten wieder zurückschicken lassen in Südsudan, nachdem sie im Norden ausgebildet sind, gehen sie in den Süden als Evangelisten. Straßenkinder, Köter, wo jeder denkt, das wird nichts mehr, doch. Wenn man sie annimmt, wenn man sie aufnimmt, wenn man sich um sie kümmert, wenn man ihnen das Evangelium anbietet und eine Ausbildung, dann wird da ein Leben draus. Mehr noch, sie werden selber zu Perlen und Edelsteinen in seiner Hand. Sie werden kostbare Menschen, denen sich sein Angesicht spiegelt. Und so haben wir viele solche Geschichten, ob das jetzt mit unserer Behindertenarbeit zusammenhängt, Entschuldigung, das sind Menschen mit besonderer Befähigung. Aber auch da, wo man oft denkt, kommt überhaupt etwas an bei denen, wenn sie geistig behindert sind? Und trotzdem, wir hören nicht auf, mit ihnen zu beten, hören nicht auf, mit ihnen die Bibel zu lesen, Andachten zu halten, Freizeiten zu haben. Und es sind nicht wenige von denen, wo du denkst, da kommt nichts Großartiges in dieser Welt raus, die dann doch ihr Herz Christus öffnen und die dann, auch wenn sie alt geworden sind, einschlafen dürfen, weil sie getröstet sind und Christus gefunden haben. Frag die Leute, warum machst du's? Warum lohnt sich's? Ja, deswegen. Deswegen. Und was wir als Freude im Himmel haben, darum habe ich das vorher gesagt mit den Patenschaften in Indien, dass wir denen begegnen werden. Wir werden denen begegnen, die durch das viele oder wenige, das wir zu bringen haben, ins Heil gefunden haben. Wir werden denen begegnen, die wir nicht einfach kalt und gleichgültig verhungern ließen, sondern weil wir geteilt haben. Wir werden denen begegnen, die durch das, was wir getan haben, einen Platz bei Jesus haben. Darum lohnt sich's. Darum darf man es machen. Darum auch die Schwernis, darum auch Tränen, darum schlaflose Nächte. Meine Schlafstörungen habe ich mir eingehandelt in meinem Projekt in Rumänien. Bis dahin habe ich immer sehr gut geschlafen. Aber was da dann alles dran hing, was sich daraus noch ergeben hat, da habe ich dann meine Schlafstörungen gekriegt. Und weißt du was? Ist wurscht. Heute haben wir ein Zentrum in Rumänien, das war vor 20 Jahren, war das eine Wiese. Kein Strom, kein Wasser, nur ein Bach, der weggefressen hat, den wir erst einmal zähmen mussten. Und ich habe noch heute das Bild vor Augen, das mir zugeschickt wurde damals, als sie die erste Begehung gemacht haben und gesagt haben, hier soll es werden. Und da war nichts, nichts, nichts. Heute Zentrum mit Freizeiten, Programm, aber auch da wieder nicht nur Selbstbespiegelung und Freizeiten haben und schöne Tagungen, Konferenzen haben, sondern immer wieder dass der Ebbe sagt, wir müssen das Evangelium denen bringen, die es nicht kennen. Und die Skifreizeiten, die haben 10 Skifreizeiten im Winter. Und die sind immer 50-50. Gläubige, die andere mitbringen. Und da kommt es dann zu vielen Bekehrungen auch, die dann den Weg weitergehen. Oder Zigeunerkinder, du kannst ewig reden, wenn man nur sein Herz aufmacht, wenn man nur in die Gänge kommt, wenn man nur aufsteht und nicht herumsitzt zu Hause, sondern sagt, ich will beteiligt sein und ich will da in diesem großen Chor mit drin stehen und ich will mein Lied auch mitsingen und nicht irgendwo mich verlegen zur Seite drücken, dass ich sage, naja, viel ist bei mir nicht rausgekommen. Es ist mir gut gegangen, aber anderen hat es gefehlt. Zucker, Wanderschaft, Blick durchs Dach, Blick hinein in die Wirklichkeit Gottes, Blick dahin, wo wir eines Tages viele sein werden, Stämme, Nationen, Völker, Sprachen, alles Mögliche. Schließ mit einem Satz von Jim Elliot, den kennen manche ja vielleicht. Der ist kein Narr, der hingibt, was er ohne dies nicht behalten kann, dafür aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und das ist Sukkot, Erntedank, Ernte einfahren, noch einmal einsammeln, das Fest der Lese am Ausgang des Jahres. Darum ist es natürlich Sukkot auch das große Fest, das mit der Wiederkunft und all diesen Dingen zusammenhängt. Hier lasse ich es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Zuhören. Ich möchte noch beten und dann wird Rainer das Schlusswort sprechen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder deinen Horizont erweiterst, dass wir hineinsehen dürfen in deine Welt, auf das Zuhause auf der anderen Seite, die Stadt, die du für uns erbaut hast. Dass wir hier Häuser haben, ist gut, aber lehre uns auch immer wieder, dass es nur Durchgang ist, nicht Dauerwohnsitz. Und egal, was es hier manchmal kostet, Menschen gewinnen, einladen, werben, abholen, weiterführen. Alles, was wir dann zu sehen bekommen bei dir, das ist unendlich viel mehr, als es hier jemals kosten kann. Und es wird uns später entlohnt, mit Tränen sehen, aber doch mit Freuden kommen und dann die Gaben bringen. Alles bist du, alles schenkst und dafür danke ich dir.